بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعم صدك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزي عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تأخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 31. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خبير الله den Herrn der Welt und dem Allerwahren, dem Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf ihn, den Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder. Wir sind immer noch bei der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. So sind wir heute angekommen beim 31. Vortrag. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أنا بداية أعتذر عن عدم الحضور في اللقاء الماضي وأرجو المسامحة. أحبتي في الله، ما زلنا نقف مع الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره، رحمك الله. في اللقاءات الماضية تكلمنا عن تعريف القضاء وتعريف القدر، ثم بدأنا الوقوف مع مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أو أركان الإيمان بالقضاء والقدر. فبدأنا مع الركن الأول وهو ركن علم الله المحيط الشامل، وما زلنا بين يدي هذا الركن أركان الإيمان بالقضاء والقدر. ولكن كما تعودنا قبل الشروع، في المقصود أن نستمع لمن يذكر بما مضى شرحه من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فما زلنا نقف مع أركان الإيمان الستة، فمن يا ترى يذكرنا؟
Also als allererstes möchte sich der Sheikh für die Abwesenheit letzte Woche entschuldigen und bittet, dass dies auch ebenfalls von euch entschuldigt wird. Die Geschichte im Islam sind nur noch bei der sechsten Säule des Glaubens, und zwar der Glaube an die Vorherbestimmung, sei es im Guten oder im Bösen. So haben wir in den vergangenen Unterrichten erwähnt, dass diese sechs Säule ebenfalls weitere Säulen hat, und haben direkt am Anfang die erste Säule erwähnt, und zwar das umfassende Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Jedoch bevor wir damit weitermachen, inshallah, fangen wir so an, wie wir jedes Mal die Unterrichte anfangen, indem mein Bruder das auswendig gelernte auf Deutsch wiedergibt und das Ganze auf Arabisch wiedergibt, inshallah. So freiwillige Form.
Arabisch?
Arabisch.
Arabisch.
وأركانه ستة كما في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان ستة قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين سورة البقرة الآية 77 بعد 100 والدليل القدر قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر سورة القمر الآية 49
بارك الله فيك أحسنت دويتش أوكي
Und die Säulen davon sind sechs. Wie es im Hadith vorkommt, der Glaube an Allah, der Glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an den jüngsten Tag und an die Vorherbestimmung, das Gute wie das Böse. Der Beweis für diese Säulen oder der Beweis für diese Aussage ist die Aussage des Erhabenen. Nicht darin steht Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Westen oder Osten, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Vielmehr besteht Güte darin, dass man an Allah auf den jüngsten Tag glaubt, an die Engel, an die Bücher und an den Propheten. Das ist in Surah Baqarah, Vers 177. Und der Beweis für die Vorherbestimmung ist die Aussage des Erhabenen. Wahrlich, wir haben alles in bestimmtem Maße erschaffen. In Surah Qamar, Vers 49.
كما ذكرت إخوة من الإسلام فيما مضى تكلمنا عن تعريف القضاء والقدر لغة وشرعا ثم بدأنا الوقوف مع أركان القضاء والقدر الأربعة ذكرناها إجمالا ثم بدأنا في التفصيل تذكيرا بالإجمال أن أركان الإيمان بالقضاء والقدر أربعة الركن الأول الإيمان بعلم الله المحيط الشامل الركن الثاني الإيمان بالكتابة أي كتابة المقادير اللوح المحفوظ الركن الثالث الإيمان بالمشيئة الشاملة والقدرة النافذة الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة الركن الرابع الإيمان بخلق الله عز وجل للعباد وأفعالهم الإيمان بخلق الله عز وجل للعباد وأفعالهم هذا عن الإجمال ثم شرعنا في تفصيل تلك الأركان فوقفنا مع الركن الأول وما زلنا مع ركن الإيمان بعلم الله الشامل المحيط وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل جلال وبدأنا نقف أمام قصة نبي الله موسى عليه السلام مع نبي الله الخضر عليه السلام كأنموذج لبيان مسألة العلم علم الله عز وجل الشامل المحيط شرعنا مع القصة على مائدة سورة الكهف لنستخرج منها عبرا وفوائد تتعلق بالإيمان بعلم الله المحيط فبينا سبب هذه الرحلة المباركة رحلة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام كما جاء عند البخاري أن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقام رجل يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فجاءت التربية من الله جل جلاله لكليمه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقال: يا موسى، هناك عدد من عبادي علمته علما لم أعلمك إياه. فطلب موسى أن يعرف مكان هذا العبد الصالح ليتلقى العلم على يديه، هذا النوع من العلم الذي منحه الله عز وجل، وهذه قيمة عظيمة، وهي قيمة التواضع والحرص على طلب العلم والاستزادة منه كيف لا. ولم يؤمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة في شيء إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما. وطالب العلم دائما وأبدا حريص كل الحرص على الاستزادة من الخير في مقام الطلب، أي طلب العلم. وأنبياء الله هم أولى الناس بذلك، فهم الذين اصطفاهم الله جل جلاله من خلقه، فهم أكمل الخلق وهم أفضل الخلق. فموسى عليه السلام بدأ يتحمل مشقة الرحلة من أجل طلب العلم، وكما جاء على مائدة سورة الكهف يحكي ربنا تعالى هذه القصة، فيقول: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. مجمع البحرين المكان المحدد الذي يلتقي فيه العبد الصالح حتى يحصل ما عنده من علم. فموسى عزم على الرحلة في طلب العلم ومشقة السفر حتى وإن طال به السفر أعواما وأعواما. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، فاتخذ سبيله في البحر صرما، ودي كانت العلامة أن تدب الحياة في الحوت الذي معك، وأيضا فيها دليل على التزود للسفر بأخذ ما يحتاجه المرء في سفره من طعام وذات. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بدأ موسى عليه السلام يطلب الطعام والغداء، وهذا في جواز سؤال الطعام عند الحاجة كما بينا. قال: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. هنا الفتى عندما جلس موسى ليستريح قليلا على موج البحر، فدبت الحياة في حوته، فانطلق الحوت بأمر الله إلى البحر يسعى. فالغلام أو الفتى الذي كان رفيقا نبي الله موسى نصي أن يذكر موسى بذلك، فتحمل موسى مزيدا من مشقة السفر. فلما طلب الغداء تذكر الغلام أو الفتى، فلما أخبره ما غضب موسى عليه السلام رغم تحمله المشقة، لأنه الآن في مقام الطلب، وطلب العلم يحتاج إلى الصبر. فقال: ذلك ما كنا نبغ، قال: ذلك ما كنا نبغ، هذا ما نريده. فارتد على أثارهما قصصا، فعاد مرة أخرى إلى نفس المكان الذي كان به، وهناك التقى بالعبد الصالح الخضر عليه السلام الذي منحه الله بابا من العلم لم يحصله موسى عليه السلام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أن الله تعالى منح موسى علما لم يؤتيه الخضر عليه السلام. وكما ذكرنا أن موسى عليه السلام أعلم بلا شك، لأنه من أولي العزم من الرسل كليم الرحمن، لكن قد يكون للمفضول علما لم يصل للفاضل، وهذا لا أثر في التفضيل أبدا. فموسى أفضل من الخضر، ولكن هذا علم نبوة وهذا علم نبوة. منح الله الخضر علما أو بابا من العلم لم يمنح موسى عليه السلام، وهو موسى يأتي ليحصله. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إنه القادر عليه السلام. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهنا يطلب بأسلوب رقيق رفيق، فهل تفيد الطلب برفق ورجاء؟ هل أتبعك؟ وهكذا يكون الطالب تابعا لا متبوعا، فالطالب يكون تابعا لمعلمه، وهذه من آدب الطلب نتعلمه من خلال آيات القرآن الكريم. قال هل أتبعك؟ ما قال أنا موسى بن عمران، أنا كليم الرحمن، وأنا أبدا. هنا أنا جئت طالبا للعلم، والطالب يكون تابعا لا متبوعا. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وسبب المتابعة العلم، ومش أي علم، علم راشد يقودني إلى كل خير. المعلم بدأ يبين للطالب أن طلب العلم فيه نوع مشقة ويحتاج إلى نوع صبر، صبر جميل. فقال إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبر؟ دائما الإنسان إذا كان لا يعلم شيئا يشق عليه الصبر فتجد فيه عجلة. فلذا بدأ المعلم يبين معالم الطريق قبل السير فيه، وهذا منهج القرآن، وهذا منهج الربانيين. طريق العلم عزيز ويحتاج إلى صبر جميل، فقد تجد عناة ومشقة فأنت في حاجة ماسة إلى الصبر. ثم بدأ الطالب يظهر الصبر الجميل والأدب الجم. قال موسى عليه السلام قال سجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هكذا يكون التابع مع متبوعه، وهكذا يكون الطالب مع معلمه. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. بدأ المعلم يضع الشروط. أردت أن تتبع؟ نعم. أردت أن تتعلم؟ نعم. لا تسأل حتى أخبرك أنا، هذا هو الشرط. ووقفنا هنا في الدرس الماضي، وفي هذا اللقاء نواصل القصة ونسير مع نبي الله موسى ونبي الله الخضر لنتعلم المزيد والمزيد في هذه الرحلة المباركة.
Sollen wir erwähnen, liebe Geschwister, dass die erste Säule dieser sechsten Säule der Glaube an das umfassende Wissen Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wie wir in den vergangenen Unterrichten erwähnt haben, die Geschichte von Musa und dem Khadr, die in Surah Al-Kahf vorkommt. Und zwar ist, liebe Geschwister, wie der Chef erwähnt, eine Surah oder ein dieser Teil dieser Surah, yani, an gewaltigen Vorzügen, wie man zu sehen hat, wie man sich zu verhalten hat auf dem Wege des Wissens. Vorneweg zu erwähnen, diese Geschichte wird ja nie überliefert bei Bukhari, sie wird überliefert, dass Musa a.s. vor dem Volke Bani Israel stand und eine gewaltige Ermahnung gegeben hat. So stand einer dieser Männer auf und hat ihm gesagt, oh Musa, gibt es denn eine wissendere Person als dich? Und so hat Musa a.s. geantwortet, nein, es gibt keine wissendere Person. Und dann gab ihm Allah subhanahu wa ta'ala die Botschaft darüber, dass es eine wissende Person gibt und er soll dorthin gehen, um zu lernen und zu profitieren. So begab sich Musa a.s. auf die Reise, um Wissen zu erlangen. Und dieses, liebe Geschwister, wird in Surah Al-Kahf erwähnt, beginnend ab Vers Nummer 60. Also was man vorneweg auch erwähnen muss, ist, dass es keinen Zweifel darüber gibt, dass Musa a.s. wissender ist als der Khadir. Dass er wissender ist, was das Wissen angeht. Jedoch hat dieser ein bestimmtes Wissen bekommen, und dieser hat ein bestimmtes Wissen bekommen. Weil Musa a.s., wie ihr wisst, gehört zu den Ulul Azm. Yani ihr kennt diese Auswahl an Propheten. Also gibt es keinen Zweifel darüber, dass er wissender ist. Jedoch das Wissen, was hier ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala dieser Person gegeben, was er Musa nicht gegeben hatte. Beginnend am Vers Nummer 60 sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Kahf, ist Surah Nummer 18. Und als Musa zu seinen Burschen sagte, ich lasse nicht ab,
bis ich die Stelle erreicht habe, an der die Meere zusammenkommen, und sollte ich lange Zeit weitergehen. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkommen, vergaßen sie ihren Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer auf und davon schwimmend. Als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinen Burschen, yani derjenige, der mit ihm unterwegs war, sagte er zu seinen Burschen, bringe uns unser Mittagessen, wir haben ja durch unsere Reise viel Mühsal erlitten. Er sagte, siehst du, als wir beim Felsen Rast gemacht haben, gewiss, da habe ich den Fisch vergessen, und es ließ mich ihn nur der Satan vergessen, ihn dir zu erwähnen, und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise. Er sagte, das ist es, was wir suchten, da kehrten sie beide zurück, indem sie ihren eigenen Spuren folgten. Sie trafen einen von unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Musa sagte zu ihm, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist? Er sagte, du wirst es bei mir nicht aushalten können. Wie willst du das auch aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast? Er sagte, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Er sagte, wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nicht nach oder dann frage mich nach nichts, bis ich selbst dir gegenüber zuerst erwähne. Wir sehen hier, liebe Geschwister, diese gewaltige Art und Weise, wie Musa a.s. mit seinen Burschen unterwegs waren. Und hier sehen wir, wie das Benehmen von dem Schüler des Wissens sein sollte. Denn er begibt sich auf einen Weg voller Mühsal. Und sie erleiden Hunger und bekommen nichts zu essen. Und jedoch sind sie trotzdem geduldig auf diesem Wege. Was uns jetzt lehren sollte, dass derjenige, der sich auf die Suche des Wissens macht, dass er bestimmte Erschwernisse erlangen wird in seinem Leben. Und dass es manchmal schwer ist, das Wissen zu erlangen und dabei zu bleiben und standhaft zu bleiben. Jedoch sollte man nicht davon ablassen. Er sagte, siehst du, als wir beim Felsen Rast gemacht haben, gewiss, da habe ich den Fisch vergessen und es ließ mich ihn, nur der Satan vergessen, ihn dir zu erwähnen. Hier sehen wir nochmal, liebe Geschwister, nachdem sie diese gewaltige Reise unternahmen und Hunger litten und dann ja nicht essen wollten und so haben sie nichts zu essen gefunden. Ebenfalls eine weitere Sache, liebe Geschwister, eine weitere Botschaft an den Schüler des Wissens, dass er wahrlich geduldig sein sollte in seinem Erfragen nach dem Wissen. Sie trafen einen von unseren Dienern, und hier ist der Khadir gemeint, sie trafen einen von unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und dem wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Und jetzt beginnt diese Reise des Wissens. Musa sagte zu ihm, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, der Schüler des Wissens sollte immer derjenige sein, der folgt, nicht derjenige sein, der befolgt wird. Der Schüler des Wissens sollte derjenige sein, der folgt, nicht der, der befolgt wird. Und hier sehen wir, yani subhanallah, welch ein gewaltiges Benehmen. Yani Musa a.s., einer der gewaltigsten Propheten, derjenige, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat, sagt zu dieser Person, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist. Yani er hätte genauso gut reagieren können, hier, weißt du, mit wem du es zu tun hast, ich bin Musa, ich bin der und derjenige, ich gehöre zu den gewaltigen Propheten und ich gehöre zu denen und ich bin derjenige, der mit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat und so weiter und so fort. Aber er gab sich bescheiden in seiner Suche nach dem Wissen und sagte, darf ich dir folgen? Und hier sehen wir, liebe Geschwister, wie das Benehmen sein sollte vom Schüler mit seinem Lehrer. Das Benehmen des Schülers gegenüber seines Lehrers, indem er ihn fragt, darf ich dir folgen, auf das du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist. Also gewaltig, liebe Geschwister. Er sagte, du wirst es bei mir nicht aushalten können. Und hier sehen wir, der Lehrer versucht am Anfang schon, dem Schüler bestimmte Eckpunkte zu geben, ihm zu sagen, hör mal zu, das wird schwer für dich, um ihn zu warnen. Denn diese Reise, die auf dich zukommt, ja, mag vielleicht schwer für dich sein. Und dann sagt er weiterhin, wie willst du das auch aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast? Dies ebenfalls, um zu lehren, liebe Geschwister, es mag manchmal Situationen geben, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht oder weshalb so gemacht wird oder so gemacht wird, ja, Situationen, in denen du kein Wissen hast, dass es für dich schwer ist, geduldig zu sein auf diesem Wege. Dass es für dich schwer ist, geduldig zu sein, weil du keinen Durchblick hast, weil du siehst nicht bis ans Ende hin, du siehst nicht so weit, wie vielleicht der Lehrer sieht. Deswegen sollte man da bestimmte Art der Geduld mit sich nehmen. So sagt er ihm, liebe Geschwister, wie willst du das auch aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast? Er sagte, yani hier sagt Musa a.s., du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden und ich werde mich keinen Befehl von dir widersetzen. Ebenfalls, liebe Geschwister, yani eine Schule, was das Benehmen angeht, wie der Schüler mit seinem Lehrer umgehen sollte. Und man muss sich immer im Hinterkopf behalten, was man nicht vergessen darf, wenn man dies hier liest, liebe Geschwister, dass es sich hierbei um Musa handelt, a.s. Es handelt sich nicht um eine 0815 Person oder irgendeine Person, die weit weg ist vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala oder ähnliches, sondern es handelt sich um Musa a.s., der hier folgendes sagt, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Er sagte, yani hier sagt der Lehrer, wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich selbst es dir gegenüber zuerst erwähne. Und hier, liebe Geschwister, sehen wir die Bedingungen des Lehrers, indem er ihm sagt, indem er seinen Schüler sagt, wenn du mir folgen willst, gerne, überhaupt kein Problem, aber frage mich nach keiner Sache, bis ich es dir zuerst erwähne. Und hier sind wir stehen geblieben und genau hier werden wir schon mal anknüpfen, um heute weiterzumachen.
مع كريم الرحمن موسى بن عمران والخضر عليهما السلام. قال الله تعالى فانطلقا وهكذا تكون بداية الرحلة. طلب العلم يحتاج إلى همة عالية. فانطلقا يحتاج إلى انطلاقة وهمة. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. أولا نأخذ حكما مهما للطالب أن يعيه جيدا في أصل ركوبهما للسفينة، أن السفينة كانت في وسط البحر كما جاء في التفاسير، فلما رأى أصحابها العبد الصالح الخضر عليه السلام خرجوا له إكراما، وهذه فائدة، إكرام أهل الفضل وأهل العلم. ثم ركب الخضر معه موسى، وأصحاب السفينة لم يأخذوا منهما أجرا، أيضا في باب الإكرام أهل العلم وأهل الفضل، وهذا أيضا يغيب عن الكثيرين أن صاحب العلم لا يمنع من يريد أن يكرمه ما دام بالرضا ولا يأخذ منه شيئا بسيف الحياء. لماذا تغلق أبواب الأجر للغير؟ يريد أن يكرمك فافتح له الباب، وهذا منهج الأنبياء والرسل. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من هديه أنه يقبل الهدية. عندما قدم المدينة تداسع الأنصار، كل يأتي بهدية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يرد الهدية بل يقبل. حتى أن أم سليم قالت ففكرت يعني ماذا أقدم لرسول الله، تداسع الناس بهداياهم، فلم أجد إلا ابني أنس، فأتيت به النبي وقلت يا رسول الله خويديمك أنس، يعني جاءت بابنها سلبة الكبد هدية للنبي ليخدم رسول الله، ليعلم النبي الأمة الدرس، وليتعلم طلاب العلم إكرام أهل العلم وأهل الفضل، تعلم أن تكرم شيخك ومعلمك. فهذا منهج الأنبياء والرسل، والرسل لا يمنعون باب خير يصل من خلاله الخير للغير. قد علّك تقرأ في قصص السلف من كانوا لا يحبون ذلك، كيف نتاجر بديننا، هذا في باب آخر، في باب الأخذ بسيف الحياة. وإن كان الأصل منهج الأنبياء، يا أخي من يريد أن يكرم أهل الفضل وقال لا تمنعه، افتح له باب الخير حتى يتربى على العطاء وعلى إكرام أهل الفضل. لماذا؟ لأنه باختصار شديد الله جل جلاله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله رفعهم، فليس لأحد أن يخفضهم عن منازلهم. فدعوا من يريد أن يكرم أهل الفضل وأهل العلم أن يكرمهم، وعلى أهل العلم وأهل الفضل أن يغلقوا أبواب الخير للغير، من ذا باب يصل منه الخير. فأصحاب السفينة وكانوا مساكين، أي كانوا في حاجة ماسة إلى الأجرة، ولكن برضا أكرموا هرب العبد الصالح من معه. هل قال الخضر عليه السلام لا لابد أن ندفع أجرة؟ أبدا، باب فضل وباب خير يصل منه الأجر لهؤلاء المساكين، فلماذا يمنعهم؟ واضح. فننتبه لهذه الأمور، دي مهمة جدا، وده دائما بنحذر منه طالب العلم أحيانا لضيق أفقه وقلة علمه لا يفقه بعض الأمور، فيبدأ يقدم أفعال بعض الرجال على المنهج. يقول لك مثلا في من الناس لا يقبل يغلق الأبواب، نقول له عندنا منهج القرآن يقدم، كما ذكرت لكم كثيرا في بعض الأمور وبعض المسائل، إن طالب العلم يحتاج إلى تأصيل شرعي، يحتاج الرجوع إلى منهج القرآن والسنة. يعني مثلا قلت لكم من قبل عندما مات إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ظرفت عين النبي وبكى. ما تجيش تقول لي بعض السلف لما مات ولده ابتسم، نقول لك الأكمل حال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. لماذا؟ لأن النبي أكمل الخلق وله قلب كبير، يبتسع لحق الرب وحق العبد، حق الرب في الرضا والتسليم، وهذا ظهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن. يبقى الأول بحق الرب في الرضا والتسليم، وحق العبد وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي ابتسم أعطى حقا واحدا، حق الرب، وغفل حق العبد، فأظهر الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، ولكن غاب عنه حق العبد في الحزن على الفراق ودمعة الرحمة. يبقى أكمل الأحوال حال النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي كان يقبل الهدية، تجيش تقول لي بعض السلف كان يرفض الهدية، يقول لك لا، أكمل الحال حال النبي محمد، وهذا هو المنهج. ماشي كده؟ فده أمر مهم بنستخرجه من هذا الباب حتى يتعلم الطالب ويتدبر القرآن الكريم. فانطلق، يبقى طالب العلم يحتاج إلى همة عالية وانطلاقة، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. خلي بالك أيضا أمر هام، القرآن لم يذكر أي اعتراض لأصحاب السفينة رغم إفساد سفينتهم. صحيح، خرجنا لك من عرض البحر، ركبناك بدون أجرة، والآن نرد تفسد في السفينة، ما اعترضوش. لماذا؟ عايز يقول لك لأنهم يعلمون العبد الصالح، نبي كريم، والأنبياء والعلماء لا يطلب منهم إلا الخير، لذا علمونا أدبا معينا لأنهم يعرفون ما ذكر القرآن أنهم اعترضوا رغم أنها سفينتهم. لكن من الذي اعترض؟ موسى عليه السلام. طب لماذا اعترض؟ عايز يعلمنا حكما آخر. هذا الحكم هو الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه. طبعا أهل السفينة يعرفون العبد الصالح ويعرفون أنه لا يفعل إلا الخير، فما اعترضوا، ولا بد أن فعله فيه الخير لهم. موسى الآن جاي يتعلم، وإحنا عندنا الفعل ده ظاهر الخطأ، أحسنوا إلينا وأكرمونا، كيف نفسد لهم سفينتهم؟ المفترض نحسن إليهم. فعلمنا موسى حكما آخر، وهو الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه. الظاهر خطأ، هنحكم الخطأ أنه خطأ ظاهرا
حتى يتبين لنا أنه ليس بخطأ بالدليل. حكم آخر أن موسى عندما اعترض اعترض مع معلمه وكان واضحا. ما ذهبش مثلا موسى لأهل السفينة وقال لهم مثلا كيف تكرمون ويفسد لكم السفينة، هذا خطأ أبدا. يعلمنا أدبا آخر، خليك واضح، إذا اعترض اعترض مع معلمك، قل له أنا لا أفهم هذا الفعل، لماذا فعلت كذا، لماذا قلت كذا، وده أدب الأنبياء، ماشي كده، ده أدب. عشان كده أقول لك اقرأ القرآن بتدبر، اقرأ القرآن بتدبر، تعصم من الزلل، لأن ده منهج الأنبياء والرسل. مباشرة عندما رأى الخطأ الظاهر قال لمعلمه، قال أخرقتها لتغرق أهلها، وده أيضا فيه استفسار وكأنه يسأل عن الحكمة، لماذا تغرق السفينة، هل عشان تغرق أهلها، إن كان كذلك لقد جئت شيئا إمرا، يعني لابد أن ننكر هذا لأن ظاهره الخطأ ننكره، وكأنه يريد تفسيرا لهذا الأمر، لكن مع من؟ مع صاحب الشأن، مع المعلم. ما تداول الكلام بعيدا عن معلمه أو مع أهل السفينة، لأن هذا خطأ وخطأ ظاهر ولا يختلف عليه العقلاء، لكن موسى علمنا هذا الأدب لابد أن نتحلى به. تفسر قبل أن تلوم وقبل أن تعاتب في الخلف، تفسر وكن واضحا، وده اللي عايزين الطالب يتعلمه. لماذا قد يجد البعض منا أحيانا شدة؟ لأننا نرى مخالفات كثيرة جدا، والإنسان يحزن على طالب العلم ويريد له الخير، يتفلت منك وأنت تريد له الخير، فالطالب محتاج لصبر في التعليم، محتاج يتعرف على المنهج، محتاج يتأصل حتى لا يفسد من حيث يريد الإصلاح. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. المعلم مربي، بيربي طالب. احنا خدنا شرط في البداية صحيح، قلنا ما تسألش، طيب الآن بدأت تسأل لأننا اشترطنا ما تسألش، كما نقول لكم كثيرا تبين تثبت ولي شروط، تعال ناقشني، إما نكون في لقاء اعرض رأيك بوضوح وتكلم وأعرضه وخالفنا، بس أمامنا عشان نرد عليك ونوضح لك، دي الشروط. خدنا عليك الشرط يا موسى، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. اشترطنا، الآن بتخالف ليه؟ فشوف الترتية العالية بقى. قال ألم أقل لك، عفوا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. الله، شوف التفكير اللي فيه تربية عالية قوي. أنا اشترطت عليك، لماذا تخالف؟ هل موسى غضب وقال له ما ينفعش الصبر على ده، أنا هنزل من السفينة، أنا مش عايز أتعلم، أنا هبعد عنك؟ الله أكبر، يعلمنا أدبا رفيعا آخر. قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. اعتذار يا جماعة، حتى العلماء بيسمون القصة دي بأعذار موسى الثلاثة عشان يعلمونا أدب. ثلاث مرات يعتذر موسى، مع إنه ظاهرا على صواب، كلها مخالفات، لكن عندما يذكره المعلم بالشرط يعتذر مباشرة وما قالش بالزاج. طب عرفني، أنا مش همشي معك لما تقول لي أبدا أبدا. فبدأ يقدم الاعتذار ويصبر، قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرة عسرة. وده أول عذر. نعم.
Sehen die Geschwister, die Geschichte geht weiter mit Vers Nummer 71, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, da zogen sie beide los, bis als sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte. Er, yani Musa, sagte, hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Du hast da ja eine grauenhafte Sache begangen. Wir haben vorhin erwähnt, liebe Geschwister, dass sich Musa a.s. mit diesem Lehrer auf den Weg gemacht hat. Und die Voraussetzung dieser Sache war gewesen, dass er ihm sagte, wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nicht nach nichts, bis ich selbst es dir gegenüber zuerst erwähne. Also das war die Bedingung der Reise, wie wir vorhin erwähnt haben. Wenn du etwas siehst oder ähnliches, frage mich nicht danach, bis ich es dir zuerst erwähne. Dann begannen sie sich auf die Reise, liebe Geschwister. Und das Ganze folgt jetzt mit Vers Nummer 71, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie vorhin schon erwähnt, und dann zogen sie beide los, bis sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte. Er, Musa, sagte, hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Du hast ja eine grauenhafte Sache begangen. Man sollte erwähnen, liebe Geschwister, dieses Schiff befand sich auf der Mitte des Meeres. Als sie gewusst haben, dass der Khalid am Land war, gingen sie zu ihm hin. Ja, warum? Aus der Gunsterweisung, ja, und dem Benehmen einer rechtschaffenen Person gegenüber, weil er ja bekannt war unter ihnen. Er war bekannt unter diesem Volk, dass er zu den rechtschaffenen Dienern gehörte. So sind sie zu ihm hin. Und Musa a.s. und sein Lehrer bestiegen das Schiff. Und hier ebenfalls, liebe Geschwister, zu erwähnen und um zu lernen und um zu profitieren, wie man mit den Leuten umgeht, die einen gewissen Vorzug haben. Oder die eine gewisse Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Man sollte erwähnen, dass diese Schiffsbesatzung arme, bedürftige Menschen waren. Und sie ließen den Khadir und Musa a.s. auf das Schiff aufsteigen, um sie mitzunehmen, ohne irgendwas von ihnen zu verlangen. Wobei sie doch eigentlich bedürftige Personen waren. Aber sie haben nichts von ihnen verlangt und haben sie so, yani, umsonst mittransportieren wollen. Dies zeigt uns, liebe Geschwister, wie man umzugehen hat mit Leuten, die einen gewissen Vorzug haben. Wie wir erwähnt haben, der Khalid war bekannt unter diesen Leuten, dass er zu den rechtschaffenen Menschen gehörte. Und so sollte ebenfalls der Muslim sein. Der Mensch sollte immer sein, der Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dass man nie eine... Entschuldigung, kurz. Entschuldigung. Man sollte nie eine Tür schließen, die andere Personen Gutes praktizieren lässt. Ja, wenn du siehst, dass dich jemand beschenken möchte oder jemand möchte dich zum Essen einladen, auch wenn du dir sicher bist, diese Person ist eine bedürftige Person oder ähnliches, oder jemand möchte dir was geben oder ähnliches, versuch nie, die Tür zum Guten zu schließen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, er ließ sich beschenken, er ließ sich von den Ansar beschenken und jeder hat was bringen wollen, bis eine rechtschaffene, yani, Gläubige nicht hatte, was sie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schenken konnte, und so gab sie ihm Anas und hat ihm gesagt, oh Gesandter Allah, dies ist Anas, nimm ihn als Diener für dich. Um zu sehen, die Geschwister, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yani, diejenigen, die Wissen haben, sind umschufen, yani, bei Allah subhanahu wa ta'ala erhöht sozusagen. Diejenigen, die einen gewissen Vorzug haben oder ähnliches, auch wenn du dir denkst, weil man hört auch in vielen Geschichten, dass die Salaf so gewesen sind, dass sie keine Geschenke annehmen wollten, weil sie gesagt haben, sollen wir etwa Handel mit unserer Religion betreiben oder ähnliches. Dies ist ja nicht ein falsches Verständnis. Dies ist ein falsches Verständnis. Vielleicht gehört diesmal eine andere Sache, wenn etwas von dir verlangt wird oder ähnliches. Aber der Muslim sollte sich immer als Vorbild nehmen, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie wir auch schon mehrmals erwähnt haben, beim Tode von dem Sohn des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, als dieser verstorben ist, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, yani, wahrlich, das Herz trauert und das Auge tränt, und wir sagen nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala, yani, wohlgefällig ist. Das höchste Vorbild ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also braucht man nicht zu erwähnen, es sind manche von den Salaf gekommen und sein Sohn ist gestorben und er hat gelächelt und er hat gelacht, weil er zufrieden war mit der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Dies ist ein falsches Verständnis. Denn man sollte wissen, in dieser Angelegenheit gibt es das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala und das Anrecht deines Kindes. Das Anrecht deines Kindes ist, dass du traurig bist über den Abschied von diesem Kind. Und das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass du nur das sagst, was Allah subhanahu wa ta'ala wohl gefällig ist. Dies um zu erwähnen, liebe Geschwister, dass man sich immer vor Augen halten sollte, wer das höchste Vorbild ist oder wer unser Vorbild ist, und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, auch wenn Geschwister zu dir kommen und sie wollen dich beschenken oder sie wollen dir etwas geben, ja, du gibst ihnen somit die Möglichkeit, Gutes zu praktizieren. Und so sollte ebenfalls der Schüler des Wissens mit seinem Lehrer sein, dass er ihn barmherzig behandelt, dass er ihm eine Freude macht und so weiter und so fort, und versuche nie diese Tür zu schließen, dass andere Leute durch deine Anwesenheit vielleicht gute Taten praktizieren können. Es ist angekommen. Gut. Dann sehen wir, liebe Geschwister, dass Musa a.s. und Khadija sind somit auf das Schiff gestiegen. Wie uns der Koran erwähnt, und dann da zogen sie beide los, bis als sie ins Schiff gestiegen, er darin ein Loch machte. Hier sehen wir das Offenkundige, liebe Geschwister, ist, dass diese Person eine falsche Tat vollzogen hat. Du steigst zu jemandem ins Schiff ein, die dir die Möglichkeit geben, mitzureisen, und nichts von dir verlangen, kein Geld und nichts, und du steigst auf und du bohrst ein Loch darin. Der Schüler des Wissens sollte immer wissen, das Offenkundige und das Verborgene. Das Offenkundige, was hier hervorgeht, liebe Geschwister, ist, dass es keinen Zweifel darüber gibt, dass dies eine falsche Tat ist. Ja, man erweist dir eine gewisse Gunst, ja, und du steigst in das Schiff auf und du bohrst ein Loch darin. Bemerkenswert in dieser Situation ist, dass uns der Koran, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, nicht die Reaktion der Schiffsbesatzung erwähnt. In diesem Versen geht nicht hervor, wie die Reaktion der Schiffsbesatzung ist, um uns beizubringen, dass diese diesen rechtschaffenen Diener kennen. Und sie wissen, wenn er das gemacht hat, gibt es eine gewisse Weisheit dahinter. Und wer hat nach dieser Aktion gefragt? Musa a.s. Weil er wusste nichts davon. Aber ebenfalls, liebe Geschwister, diese Dinge, die wir hier erwähnen, diese Verse, sind alles Dinge voller Vorzüge, was das Benehmen angeht. Wir sehen, Musa a.s. ist nicht zur Schiffsbesatzung hingegangen und hat gesagt, guckt euch das mal an, ihr habt uns mitgenommen und ihr habt ihn mitgenommen, ohne einen Lohn, ohne nichts, wieso bohrt ihr ein Loch in euer Schiff? Sondern zu wem geht er direkt? Er konfrontiert direkt seinen Lehrer und sagt ihm, was? Hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Und im Hintergedanken, wenn dies so ist, dann hast du ja eine grauenhafte Sache begangen. Und hier ebenfalls, wenn man sieht, dass du mit deinem Scheich vielleicht eine Meinungsverschiedenheit hast oder ähnliches oder mit einer Person, nicht zu jemand anderem hingehen, sondern konfrontiere direkt diese Person. Hör mal zu, du hast so und so gehandelt, ich verstehe es nicht. Oder du hast das und das gesagt, erklär es mir, ich will es verstehen. Ich habe eine Meinung, ist egal, auch wenn man eine andere Meinung hat, ich habe eine andere Meinung in dieser Angelegenheit, erklär es mir, wieso hast du so gehandelt, wieso erwähnst du das so und so weiter und so fort. Ja, alles Dinge, liebe Geschwister, aus denen wir einen gewissen Vorzug erwähnen, um das Benehmen zu verbessern. Um was? Um unser Benehmen zu verbessern. Also geht Musa a.s. hin und urteilt nach dem Offenkundigen, was ja eigentlich nicht Falsches ist. Man kann nur nach dem urteilen, was man sieht. Er konfrontiert ihn, indem er ihn fragt, hast du darin ein Loch gebohrt, damit diese Besatzung ertrinkt? Aber man sieht ihn, dass er dies sagt mit der Fragestellung. Er beschuldigt ihn nicht. Du hast das gemacht, damit sie ertrinken und du bist so und du bist so und du bist so. Sondern das Ganze kommt in einer Fragestellung, liebe Geschwister. Ja? Hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Und man sieht hier auch ebenfalls im Koran ein Fragezeichen. Du hast da ja eine grauenhafte Sache begangen. Wenn die so ist, dass du es gemacht hast, damit diese Besatzung ertrinkt, dann hast du ja eine grauenhafte Sache begangen. Und was kommt danach, liebe Geschwister? Danach kommt der Vers, in dem diese Person ihn versucht zu erziehen. In dem der Lehrer Khalid versucht, Musa a.s. zu erziehen. Indem er ihm was sagt, liebe Geschwister? In Vers 72 habe ich nicht gesagt, dass du es bei mir nicht, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können. Und er erinnert ihn an was? An die Bedingung der Reise, die sie vorher erwähnt haben, erinnert ihn an die Bedingung der Reise in Vers Nummer 70, wie wir erwähnt haben. Die Bedingung der Reise war, frage mich nicht nach einer Sache, bis ich dir davon erzähle. Und dann sagt er ihm, habe ich nicht gesagt, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können. Er erinnert ihn, er versucht ihn zu erziehen. So ist der Lehrer mit seinen Schülern, er versucht ihn zu erziehen. Ja? Aber die Reaktion danach ist wiederum eine gewaltige Sache, voller Vorzüge, die wir entnehmen für das Benehmen. Was sagte Musa dann? Belange mich nicht dafür, dass ich vergessen habe und bedrücke mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Yani, du solltest wissen, das Offenkundige, wie wir erwähnt haben, ist, dass er ein Loch reingebohrt hat und die Besatzung wird vielleicht ertrinken. Und dann erklärt ihm Khalid, indem er ihm sagt, yani, er hat ihm noch nicht erzählt, warum er es gemacht hat, sondern er hat ihn lediglich an die Bedingung der Reise erinnert. Er hat ihn nicht erwähnt, warum er so gehandelt hat. Er hat ihn lediglich an die Bedingung dieser Reise erinnert. Habe ich dir nicht gesagt, dass du es bei mir nicht aushalten wirst? Und Musa alayhi salam, ja, und dann wie vielleicht jeder von uns mit seinem Sheikh oder mit seinem Lehrer umgehen würde, indem er ihm sagen würde, ja und so, und warum hast du das gemacht und erzähl mir jetzt davon und so weiter und so fort. Ohne dass er weiß, warum er so gehandelt hat, entschuldigt er sich sofort dafür. Indem er sagt, belange mich nicht dafür, dass ich vergessen habe und bedrücke mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Er hat sich für eine Sache entschuldigt, die eigentlich nach dem Offenkundigen nichts Falsches gehandelt hat. Ja, der Musa a.s. hat nicht falsch gehandelt. Er hat einen Fehler gesehen, jemand bohrt ein Loch in ein Schiff, dieses Schiff ist kurz davor unterzugehen oder ähnliches. Und das Offenkundige ist, dass es ein Fehler ist und er fragt danach und er wird an die Bedingungen der Reise erinnert und er macht was? Er entschuldigt sich sofort. Es tut mir leid, belange mich nicht mit einer Erschwernis wegen dieser Angelegenheit. Lasst uns nun schon mal schauen, wie es weitergeht in dieser wundervollen Geschichte.
فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بدأت الرحلة مرة ثانية ولم يبين المعلم حتى يعلم من يتعلم الصبر. اصبر ما تتعجل. ودي فائدة طالب العلم أن يصبر، يصبر على معلمه ولا يعاجله. المرة دي أمر آخر فيه خطأ ظاهر. مر الخضر على صبي يلعبون، فإذا بالخضر يأتي إلى طفل، وكما يقول المفسرون كان أجمل الأطفال صورة، فقتله. الله أكبر. كيف يصبر موسى عليه السلام؟ جاء لمعلمه مباشرة الوضوح، لأن إنكار المنكر واجب وهذا منكر في الظاهر. فبدأ موسى ينكر ونسي الشرط عليه السلام. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، طبعا تنكره العقول والفطر. فبدأ المعلم أيضا يعلم ويربي. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا أخذت عليك الشرط وقلت لك أنك لن تصبر. الله أكبر. هل موسى قال له بقى هنا بقى فاضل كيل وأنا خلاص كده ما ينفعش بعد قتل النفس دي إزاي؟ أتابعك إزاي؟ أنا مش محتاج للعلم اللي عندك ده. ومشي الطرقة. الإجابة لا، بل قال كما يحكي القرآن، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. أي أن المعلم هو الذي يطرق مش الطالب. الله أكبر. يعني إن شئت أنت أن تفارقني فأنت المعلم وأنا التابع لك. الله على الأدب، أدب الأنبياء بيعلم الأمة ويعلم البشرية. فإن فارقك المعلم فاصبر، اصبر على جفوته واصبر على شدته، فإن الخير في صبرك وملازمتك لشيخك. وأنت لا تدري. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. الله، أنت المتبوع وأنا التابع. ولذلك ذكرت لكم أن الإمام الحاكم من شدة ملازمته لشيخه غضب عليه الشيخ يوما وقال ابتعد عني، فما كان من الإمام إلا أن أمسك بدفتره وكتب قال لي الشيخ في يوم كذا ابتعد عني لعلي أن أستفيد منها بعد ذلك. ما هجرهوش وخذ موقف، لأنهم كانوا يعرفون قيمة العلم وقيمة العلماء وقيمة من يعلمونهم الخير، لذا رفع الله لهم أعلاما في الكون إذا ذكروا نترد عنهم ونترحم عليهم رضي الله عنهم أجمعين. أبو يحيى، عفوا، يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل أراد أن يختبر أحد مشايخه من المحدثين يوما، فكتب في صحيفة 10 أحاديث وغاير أسانيدها ليختبر حفظ شيخه، وأرسلها مع غيره مع الأسئلة التي ترسل للعالم، وبدأ العالم يقرأ ويقول في كل حديث لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، وكان في المجلس أحمد بن حنبل يجلس تحت قدم هذا العالم ويحيى بن معين. فلما فرغ المعلم من قراءة الأحاديث وهو يقول لا أعرفها، بعد أن فرغ بدأ يرد كل إسناد لحديثه الصحيح ويصحح 10 أحاديث، ولما فرغ نظر إلى يحيى بن معين ورفصه بقدمه أمام الطلاب وقال ما فعلها غيرك، رفصه برجله شاطه في الدرس مش اشتد عليه الكلام وقرأوا تراجم العلماء، رفصه بقدمه. فقال يحيى لرفصة المعلم عندي خير من كنوز الدنيا. ده العالم، أولا وثقت في علمه وحفظه، يرفضني بقى كيف ما شاء، ينهرني كيف ما شاء. هكذا كانوا رضي الله عنهم. وده مين ده؟ يحيى بن معين الذي قيل عنه من مر من تحت يد يحيى من الرواه جاوز القنطرة، رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. تعلموا هذا من منهج الأنبياء، كيف طالب يقبل على طلب العلم ولم يتدبر قصة موسى مع الخضر في مقام الطلب ولم يستنبط حكمها وفوائدها. قلت لكم من قبل أننا إن أردنا أن نفصل في هذه الآيات محتاجين عمر، ولكن أنا بحاول لضيق المقام أعطيك إشارات فقط من هذه الآية. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، زي ما أنت تقول دي آخر مرة خلاص، أنا مش هسأل تاني، أنا مش هعطل تاني، اسمح سامحني، وإذا حصل يبقى فريق، مش أنا اللي هسألك وهمشي، لا ده أنا تابع، أنا تابع يعني مريض بين يد طبيب. هل المريض يزيل الطبيب هو اللي محتاج العلاج والدواء، ولا الطبيب إن شاء أن يهاجر ويترك؟ طبيب، الطبيب مش محتاج لك أيها المريض، أنت اللي محتاج للطبيب، أنت اللي تلزم غرزة وتتعلم الأدب. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أنت محق، أنا اللي خالفت الشرط وأنا اللي اعترضت. طيب، فانطلق ما بينش أيضا عشان يعلمه الصبر. احنا بقى في كل كبيرة وصغيرة تضحي الأصوات نبين ونفصل، لأن لو اتبعنا المنهج ده حر، اخطأ كيفما شئت وافهم ما شئت ولا يعنينا، ونمضي في طريقنا وأنت الخاسر. لكن حرصنا كل صغيرة وكبيرة نردد ونعيد ونزيد ونغضب ونشتد عشان تتعلم. خايفين عليك، عارف ليه؟ لأن عارفين إن الصبر قليل فبنخاف ما تضيع، ولما تضيع يوم ما هتندم مش هينفع الندم، مش هينفع الندم، مش هينفع يا ريت اللي جرى مكان، خلاص كان مكان. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق ولم يبين ولم يشرح. طيب. حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قرية في مصر على البحر المتوسط دخلها الخضر مع موسى وقد اشتد بهم الجوع، طلبوا من أهل القرية الطعام ضيافة. أبناء السبيل مر عليكم إكرامهم واجب، كما ذكرت لكم في خطبة الجمعة تعريف ابن السبيل. السبيل هو السبيل أو الطريق، الطريق دفعوا إليك فنصب له كأنه ولده ابن سبيل، كأنه رحل دفعه إليك، اللي جابه عندك الطريق ابنه ابن السبيل، إكرام واجب. فالجماعة دول كانوا بخلاء أشحاء، وخلي بالك هنا من المفارقات، جماعة خرجوا من البحر وأركبوا الخضر بدون أجرة ولكرم عجيب جدا، وأفسدهم السفينة، وجماعة رفضوا حتى كوباية المية ولم يكرموا العالم، وقام يصلح في مدينتهم. الله أكبر، إيه ده؟ إيه المفارقات العجيبة دي؟ عشان نتعلم، عشان نتعلم الرضا والتسليم للشرع حتى وإن لم نفهم الحكمة. أمور كثيرة في شرع الله قد تغيب حكمتها عنك، يختبرك ربك ليستخرج منك الرضا والتسليم. فبعض العبادات قد يفهمها البعض، يفهم حكمة منها، والبعض لا يفهم، وبعض الأمور قد لا يفهمها كل الخلق كقضية القضاء والقدر، فدي محتاجة رضا وتسليم. عشان كده ثيقة هذه القصة عشان نتعلم الرضا والتسليم لشرع الله تعالى ودينه ولسنة أنبيائه. الجماعة دول بخلاء أشحاء، منعوا الخير، الخضر قم يا موسى الجدار ده يقع، عايزين نبنيه تبنيه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. المرة كان دي الثالثة، وانت اللي قلت يا موسى، قل إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. خلاص، قال هذا فراق بيني وبينك، انتهت العملية. مين اللي يفارق الآن؟ المعلم. المعلم مش الطالب. هذا فراق بيني وبينك، خلاص المدة انتهت، صبرك نفد، فلابد من فراق. مدام وصلنا للمرحلة دي لابد من فراق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلمنا. كانت الرحلة لسه هتطول، لو صبر. شوف النبي بيعلمك حب العلم وتعويلك على الصبر. الله أكبر. كان أعجبني كده في قصة يوسف عليه السلام أن بعض أهل العلم قال بعد أن مكث يوسف عليه السلام في السجن يعني بضع سنين، فلما خرج ناجى ربه: يا رب يعني طالت مدتي في السجن. فأوحى الله لي: يوسف، طلبت منا السجن فأجبناك، ولو طلبت العافية عافيناك. قل: رب السجن أحب إلي. طيب تفضل ادخل السجن. لو قلت: يا رب عافينا يعافيك ويحفظك من كل شيء وينجيك، إنما أنت طلبت إيش؟
السجن.
طلبت السجن فأجبناك، ولو سألتنا العافية عافيناك. يا موسى أنت قل: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. طيب خلاص مش هنصاحبك. يلا. ده منهج القرآن والسنة. عشان كده النبي علمنا دائما أن نسأل الله العافية، ما تعجلش. ما تعجلش. لما دخل على شيخ كبير عنده حمى، حمى خلاص بتقتله. فالنبي كان من هديه إذا دخل على المريض دعا له بالخير وقال: لا بأس طهور إن شاء الله. فدخل وقال النبي: لا بأس طهور إن شاء الله. فنظر الرجل وقال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فالنبي قال: كما قلت. إذن احنا بنقول لك بالخير، انت مش عايز، عايز الموت، كما قلت. إذن قال الراوي: فما طلع عليه الفجر إلا وقد مات. استجاب الله له. اسألوا الله العافية. اوعى تتمنى وقوع البلاء لأنك مش حامل. اسأل ربك العافية سبحانه جل جلاله. قال: هذا فرق بين عينك. استنباط آخر: عندما دخلت الدنيا كان الفراق لما طلب الأجر. هي الدنيا دي مشكلة يا جماعة. إذا دخلت الدنيا بين المتحدين أفسدت حبهم وأبعدتهم. كله في الدنيا، تيجي الدنيا تدخل بيننا تذهب كل خير بيننا. شهوة الدنيا، مصالح الدنيا، إذا دخلت ما ربنا يسلم. لما طلب الأجر قال: هذا فرق بيني وبينك، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. طيب فإذا أخرى: إذا اختلفت إرادة الطالب مع معلمه حرم الطالب بركة العلم، لأن الصلة انقطعت. النبي قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن تكون نية الطالب ملازمة لمعلمه بإخلاص وتجرد حتى يستفيد منه. مجرد تتغير النية والإرادة ويحس الطالب بالأنا، خلاص تنفك رابطة العلم ولا يحصل بركة العلم. شاف نفسه قال له رأي، ودي مشكلة. نعم.
Also sehen wir, wie es weitergeht, liebe Geschwister. Nachdem er sich dafür entschuldigt hat, wie wir im Vers Nummer 73 erwähnt hatten, und dem Musa a.s. sagt: Belange mich nicht dafür, dass ich vergessen habe, und betrüge mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Dass er sich für eine Sache entschuldigt hat, die offenkundig yani kein Fehler oder kein falsches Handeln von ihm selbst war, sondern er das Falsche gesehen hat, dass jemand ein Loch in ein Schiff gebohrt hatte. Auf jeden Fall hat er sich dann dafür entschuldigt, ohne die Weisheit dahinter erzählt bekommen zu haben. Dann geht es weiter, liebe Geschwister, mit Vers Nummer 74. Da zogen sie beide weiter, bis als sie dann einen Jungen trafen, der ihn tötete. Er, yani Musa, sagte: Hast du eine unschuldige Seele getötet, und zwar nicht als Wiedervergeltung für eine andere Seele? Du hast da ja eine verwerfliche Sache begangen. In den Büchern der Erläuterung wird gesagt, dass sie an Kindern vorbeigingen, die gerade am Spielen waren. Und dieses Kind, das getötet wurde, war das Schönste von diesen Kindern. Da zogen sie beide weiter, bis als sie einen Jungen trafen, er ihn tötete. Er, der Musa, sagte: Hast du eine unschuldige Seele getötet, für eine andere Seele oder als Vergeltung für eine andere Seele. Du hast ja eine verwerfliche Sache begangen. Hier ist wieder eine ähnliche Situation, liebe Geschwister. Der Schüler ist mit seinem Lehrer unterwegs, man kommt zu kleinen Kindern an und man tötet einen Jungen. Offenkundig tötet man grundlos einen Jungen. Man kommt zu einem Jungen, man tötet ihn und fertig. Grundlos. Das Offenkundige, wie wir vorhin erwähnt haben, scheint so, oder nach dem Offenkundigen zu handeln, hat Musa immer richtig gehandelt. Er hat immer wieder gefragt, tötest du unnötig eine Seele? Ja, bohrst du unnötig ein Loch ins Schiff, damit die Besatzung untergeht und so weiter und so fort. Nach dem Offenkundigen hat er nicht falsch gehandelt, sondern er hat richtig, es war Grund genug, danach zu fragen, weil es ausgesehen hat wie eine verwerfliche Tat. Aber wieder die ähnliche Situation, liebe Geschwister, sie töten eine Seele, nach dem Offenkundigen, wie wir erwähnt haben, ein Fehler. Dann sagte der Lehrer wieder zu ihm, indem er ihm noch nicht erwähnt hat, warum er das getan hat, sondern erinnert ihn lediglich an was? An die Bedingung der Reise. Habe ich dir nicht gesagt, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können? Er hat ihm noch nichts gesagt. Und hier, liebe Geschwister, diese Verse, die der Sheikh erwähnt hat, man sollte den Koran immer mit offenen Herzen lesen. Diese Verse sollte man nicht einfach nur lesen und denken, das ist Geschichte von früher oder ähnliches, sondern immer versuchen, auf unsere heutige Situation herabzulassen. Wenn du mit deinem Lehrer bist, wenn du mit einer Person des Vortrages bist, mit deinen Freunden oder ähnliches, wie man sich zu verhalten hat. Und hier insbesondere, wie man sich zu verhalten hat mit seinem Lehrer, was die Suche nach dem Wissen anbelangt. Also erwähnen wir lediglich, hat er ihn dann wieder an die Bedingungen der Reise erinnert, habe ich ihm nicht gesagt, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können. Dann kommt die Antwort von Musa alaihi salam. Und er sagte, wenn ich dich danach noch einmal nach irgendetwas frage, dann lasse mich dich nicht mehr begleiten. Dich trifft in Bezug auf mich kein Tadel. Hier ebenfalls eine gewaltige Sache zu entnehmen, die Geschwister, einen gewaltigen Vorzug. Musa alaihi salam wird lediglich an die Bedingung der Reise erinnert. Und wie wir vorhin erwähnt haben, er hat jetzt noch nicht gesagt bekommen, warum das Schiff, warum man ein Loch gebohrt hat, warum man das Kind getötet hat. Aus diesem Vers, liebe Geschwister, entnehmen wir eine Sache, die sehr, sehr gewaltig ist, die man vielleicht nur so überfliegt, wenn man diesen Vers liest. Aber er, Musa, sagte Folgendes: Wenn ich dich danach noch einmal nach irgendetwas frage, dann lasse mich dich nicht mehr begleiten. Dich trifft in Bezug auf mich kein Tadel. Wir sehen, liebe Geschwister, dass der Vorschlag von Musa a.s., der gekommen ist, wenn ich dich wieder nach irgendwas frage, dann lasse mich dich nicht mehr begleiten. Dich betrifft dann in Bezug auf mich keinen Tadel. Er schlägt selbst dem Lehrer vor, wenn ich nochmal sowas mache, oder wenn ich nochmal einen Fehler mache, wenn ich mich nochmal nicht an die Bedingungen halte, dann lasse mich dich nicht mehr befolgen. Nicht umgekehrt. In den heutigen Situationen sind wir das oft so, wenn der Lehrer oder der Sheikh mit dir einen Fehler macht, du bist es, der sich vom Sheikh entfernt. Du bist es, der den Sheikh verlässt und dann weggeht. Dieser Sheikh, der hat überhaupt kein Wissen, der liegt ja sowieso falsch und du entfernst dich von ihm. Hier sehen wir aber, dass er ihm sagt, wenn ich dich nochmal nach irgendetwas frage, dann lasse mich dich nicht mehr befolgen. Verwerfe mir die Erlaubnis, dir zu folgen. Verwerfe mir die Erlaubnis, dass ich von dir lerne. Verwerfe mir die Erlaubnis, von dir zu profitieren. Bestrafe mich damit, indem du es nicht mehr zulässt, dass ich dir folge. Versteht ihr den Unterschied, liebe Geschwister? Nicht umgekehrt. Er sagt ihm nicht, wenn ich dich nochmal frage, dann verlasse ich dich, mir egal, was du erwähnst. Du lässt ein Schiff untergehen, du tötest ein Kind, ein Schuldiges. Ich gehe dann weg von dir, wenn du nochmal sowas brauchst. Sondern er sagt ihm, wenn ich dich nochmal nach irgendwas frage, verwerfe mir die Möglichkeit, es steht jetzt nicht so im Vers, aber damit ist gemeint, verwerfe mir die Möglichkeit, gib mir nicht die Möglichkeit, dir weiterhin zu folgen. Gib mir nicht die Möglichkeit, dich weiterhin zu begleiten. Hier sehen wir, liebe Geschwister, wie das Benehmen des Schülers und seinem Lehrer sein sollte. Eine gewaltige Schule, was das angeht, liebe Geschwister. Er sieht selbst den Fehler bei sich und wir müssen immer wieder vor Augen halten und im Hinterkopf halten, er hat ihn nach Dingen gefragt, die logisch sind. Er sieht, wie offenkundig ein unschuldiges Kind getötet wird. Und er fragt ihn, warum hast du es getötet? Und der Lehrer antwortet nicht, sondern er sagt lediglich, ich habe dir doch gesagt, du wirst es mit aushalten. Dann sagt er aber nicht, ja, mir egal, ob ich es aushalte oder nicht, sag mir, wieso du ein Kind tötest, sag mir, wieso du ein Loch in das Schiff bohrst, sondern, wenn ich dich nochmal nach irgendwas frage, dann verwerfe es mir, dich weiterhin zu begleiten. Und dich betrifft in Bezug auf mich keine Taten. Ja, wenn du das so machst, dass du mir diese Möglichkeit verweigerst, trifft dich in Bezug auf mich keine Taten, wenn du so handelst. Warum? Weil ich mich nicht an die Abmachung gehalten habe. Es ist wichtig, dass diese Vorzüge ankommen, liebe Geschwister, damit man davon profitiert. Da zogen sie beide weiter, ja, die Vers Nummer 77. Nee, wir erwähnen noch eine kleine Geschichte, liebe Geschwister. Das heißt eine kleine, eine kurze, aber eine gewaltige Geschichte. Um zu sehen, wie der Schüler des Wissens, und ihr seht heute, sind es lauter Vorzüge, wie der Schüler des Wissens mit seinem Lehrer umgehen sollte. Hoffentlich kommen diese an und man verbreitet das weiter an die nicht anwesenden Geschwister. Imam al-Hakim, rahimahullah, war eines Tages mit seinem Sheikh unterwegs. Und er war dafür bekannt, man würde ihn, bei uns in Marokko würde man ihn Briefmarke nennen, weil er immer klebt. Er klebt immer an seinen Sheikh sozusagen. Ja, er ist eine Briefmarke, die klebt andauernd am Kuvert. Ja, er klebt an ihm, der lässt gar nicht ab von ihm. Bis eines Tages sein Sheikh zu ihm gesagt hat, entferne dich von mir. Und hier wieder, was, liebe Geschwister, immer gucken, wie würden wir reagieren. Sein Sheikh sagt dir, entferne dich von mir. Du würdest sagen, entferne du dich doch von mir. Ja, was willst du, was denkst du überhaupt, wer du bist? Was macht dieser Imam al-Hakim? Der holt seinen Stift raus und schreibt drauf, mein Lehrer sagte mir am Tag so und so, in dieser und dieser Situation, entferne dich von mir. Dann fragt ihn der Lehrer, selbst das schreibst du auf? Dann sagt er, vielleicht werde ich das irgendwann mal gebrauchen können. Eine weitere Geschichte von Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, ja, das war zur Zeit von Ahmed ibn Hanbal, radiallahu anhu, ebenfalls. Yahya ibn Ma'in wollte seinen Sheikh testen. Wollte was? Er wollte seinen Sheikh testen. Er hat 10 Hadithe aufgeschrieben. Die Hadithe, die Aussagen waren richtig, aber er hat 10 Hadithe aufgeschrieben und hat die Überlieferungsketten immer vertauscht. Ja, zum Beispiel Hadith Nummer 1 bekommt die Überlieferungskette von Hadith Nummer 8, Hadith Nummer 2 bekommt die Überlieferungskette von Hadith Nummer 1. Die Hadith, die Aussage an sich ist richtig. Ja? Die Aussage, die am Ende kommt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Punkt, 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 das war richtig, das war nicht falsch. Die Überlieferungskette, er hat die immer vertauscht. Ja, die Überlieferungskette, wie wir erwähnt haben, vom 5. hat er bei Hadith Nummer 8 erwähnt, den von Hadith Nummer 7 hat er bei Hadith Nummer 10 einen richtigen Zirkus. Die Überlieferungsketten immer, vermischt, sozusagen. Und hat diese seinem Sheikh geschickt. Mir ist zwar bekannt, dass man die Fragen seinem Sheikh geschickt hat in der Runde. Und der Sheikh liest diese Hadithe und er sagt, diesen kenne ich nicht. Diesen kenne ich nicht. Diesen kenne ich nicht. Diesen kenne ich nicht. Also verwunderlich, ebenfalls, wie viele die Hadithe, wo die richtig sind, wenn die Überlieferungskette falsch ist, sagt er, diesen Hadith kenne ich nicht. Diesen Hadith kenne ich nicht. Diesen kenne ich nicht. Diesen kenne ich nicht. Und dann am Ende sagt er, aber Hadith Nummer 1 bekommt Überlieferungskette von Hadith, jetzt als Beispiel, ja, als Hadith Nummer 8 und Hadith Nummer 2 bekommt die Überlieferungskette von Hadith Nummer 10 und der von Nummer 3 bekommt die von Nummer 1 und von Nummer 4 bekommt die von Nummer 7 und hat alle Hadith-Überlieferungsketten richtig eingeordnet, sodass alles gestimmt hat. Weil jeder hin zu Yahya ibn Ma'in, der das gemacht hat, ja, und tritt ihn. Während der Wissensrunde, in einem Unterricht, ja, wie der Sheikh erwähnt, Ahmed ibn Hanbal radiallahu anhu war ebenfalls anwesend dabei. Er tritt diesen Yahya ibn Ma'in und hat ihm auf gut Deutsch gesagt, das war kein geringer als du es getan hast. Das war es mit Sicherheit du. Er muss sich überlegen, in einer Runde voller Leute mit Vorzüge, dein Sheikh geht hin und er tritt dich. Wir würden wieder zurücktreten, glaube ich. Er tritt ihn. Und dann sagt er ihm, das kam von keinem geringeren als von dir. Und dann sagt Yahya ibn Ma'in, das Treten meines Lehrers für mich ist mir besser als die Schätze der ganzen Dunya. Jetzt, wo er sich vergewissert hat von seinem Wissen von und so weiter, das Treten von meinem Schüler zu mir ist mir besser als die Schätze der gesamten Dunya. Nein, die Tritte von meinem Lehrer zu nehmen, ja, ist mir besser als die Schätze der ganzen Dunya. Wir beeilen uns ein bisschen, wir machen schon weiter. Dann geht es weiter mit Vers Nummer 77. Erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, da zogen sie beide weiter, bis als sie dann zu der Bewohnung einer Stadt kamen. sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten, diese aber weigerten sich, sie gastlich aufzunehmen, da fanden sie in ihr eine Mauer, die einstürzen drohte, und so richtete er sie auf. Er, Musa, sagte, wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn nehmen können. Das Bewunderliche, liebe Geschwister, sie, um zu wissen oder um zu lernen, dass manchmal die Weisheit dahinter gewaltig ist, auch wenn sie für dich total komisch vorkommt. Musa und Khadija steigen auf ein Schiff, ohne dafür Lohn abverlangt zu bekommen. Und man sagt mit, wir nehmen euch nur mit, wenn ihr uns das und das. Sie bekommen eine Geste, einen gewissen Vorzug erwähnt, ja, gewährt. Sie dürfen auf das Schiff mitkommen, ohne was zu zahlen, ohne nichts. Und das Schiff machen sie kaputt. Ja, kommt ihr mit? Sie kommen auf das Schiff, ohne dafür Lohn verlangt zu bekommen oder irgendwie. Sie bekommen eine gewisse Gunst erwiesen von dieser Schiffsbesatzung und sie bohren ein Loch in dieses Schiff. Sie bekommen etwas Gutes und geben etwas Kaputtes. Dann kommen sie zu dieser Stadt und sie haben Hunger und sie haben Durst. Und diese Stadt, eigentlich eine Stadt in Ägypten, waren geistige Menschen. Sie haben sie nicht aufgenommen, haben ihnen nicht zu essen gegeben. Sie bekommen etwas Schlechtes und geben was zurück, etwas Gutes, indem sie die Mauer wieder aufbauen. Eine Sache, die vielleicht für den Beobachter total verrückt erscheint, aber hier ist wohl eine gewisse Weisheit dahinter. Dann sagte Musa ihm, wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn entnehmen können. Liebe Geschwister, um zu sehen, jetzt wo die Dunja ins Spiel kommt, kommt die Trennung. Er hat ihm gesagt, dafür hättest du wahrlich einen Lohn entnehmen können. Du hättest dafür was verlangen können, Geld, Essen, Trinken, materielle Güter oder ähnliches. Und genau dann, wenn die Dunja ins Herz kommt, kommt die Trennung. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, möge Allah, mein Bruder Musa, barmherzig sein, wäre er ein bisschen geduldiger gewesen, hätten wir noch mehr profitiert vom Wissen. Und so ist es ebenfalls bei den Freunden. Ja, sobald die Dunja in die Herzen kommt, macht sie die Herzen kaputt. Und hier ist die Dunja gekommen, also kommt nun die Trennung. Er sagte, das ist die Trennung zwischen mir und dir. Ich werde jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Naam, Sheikh.
حدث الفراق نعم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر تعال حتى أبين لك الحكمة التي غابت عنك في تصرفاتك التي فعلتها بأمر الله تعالى فهي وحي وده أدب نتعلمه مع الشرع ألا نعترض ربما لا نفقه الحكمة وهي لمسألة القضاء والقدر. الخضر خرق سفينة قتل غلام الله أكبر. موسى ما كانش يدري الحكمة واعترضه صواق الظاهر، لكن عندما علمه الله على لسان الخضر كما سنرى الآن هيتبين له الحكمة ويعلم أن اعتراضه كان من الخطأ وأن الصواب ما أوحى به الرب جل جلاله. عشان كده أنت في الدنيا أمام المصائب والأحوال والمقادير قد لا تفهم ليه، ما تسألش ليه. في الآخرة يبين لك الملك جل جلاله كما بين في الدنيا لموسى، فاستراح نفسا وهدأ وعلم أن الصواب مع الشر. هو ده اللغز يا جماعة، قضاء سر الله فلا تفتشوه، ما تفتش فيه، قولوا سمعنا وأطعنا، ارضى وصلي. الآن تغيب عنك الحكمة لأن الله أخفى الحكمة في القضاء والقدر حتى يستخرج منا الرضا والتسليم، وفي الآخرة يبين لك. وقد ساق لك هذه النماذج على مائدة القرآن حتى تعي الأمر. قال هذا الفرق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ورأى في لغة العرب تستخدم في الضدين، تستخدم في الخلف وفي الأمام، يعني في الطريق أمامهم في ملك ظالم، أي مركب تعدي عليه تعجبه يسلبها من أهله ظلما وعدوانا. ولهنا تطبيق لقاعدة تنازع المفاسد، إذا كان عندي مفسدتان أرتكب أخف المفسدتين وهذا هو الشرط. الآن عندنا مفسدتان، إما نعيد جزءا من السفينة أو تضيع مننا السفينة كلها. لا، نعيد جزءا وتفضل عندنا السفينة، وده اللي بنقول عليه إعادة الجزء من أجل الكل. يمكن ده بيطبق حتى في الفطر السليمة في الطب. واحد عنده كانسر في إيديه، سرطان، الطب بيقول له هنقتل الصاد الإيد دي عشان الجسم يحيا وإلا تموت. ابتر تجد يبتر له صاك، يبتر له إيد، يبتر مش عارف إيه، حفاظا على الحياة. منهج الإسلام. يبقى إذا تنازعت المفاسد نرتكب أخف الأضرار لندفع أعظم الضررين، وده اللي فعله الخضر بوحي من السماء. الثانية، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأردنا ده من الأدب الأنبياء، الفعل اللي ظاهره الشر ينسب للنفس مع أنه من الله عز وجل، واللي ظاهره الخير ينسب للرب جل جلاله. فلأن قتل الغلام ظاهره عند الناس الشر، قال إيه؟ فأردت، والسفينة كمان، فأردت أن أعيبه، كذلك قتل الغلام فأردنا. إنما لما جاء عند البناء، بناء الجدار، قال إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك. فأراد ربك، لأن ده ظهر الخير الكامل، بناء وإعمار، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمره. يبقى جاي منين؟ من عند الله، يعني ده واحد. بشر. الله أكبر. إذن الآيات دي فيها أن الشرع حج على العقل وليس العقل حج على الشرع. قال الله وقال رسوله انتهت، ما تعملش عقلك وتقول ليه ومش ليه، الله قال انتهت العملية. فالعقل إن لم يهتدي بنور الوحي ضل وأضل. إذن الشرع حج على العقول، والعقول ليست حجة على الشرع. فلما بين له الحكم، الله أكبر، تبين أن الذي كان موسى يراه صوابا هو الخطأ، وأن الذي كان يراه خطأ هو الصواب. عشان نتعلم الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره سبحانه جل جلاله. ولذلك قال الخضر بعدها وما فعلته عن أمري، ده وحي، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر. وبرضو علمتنا الآيات فضل صلاح الأباء يعود على أبنائهم من بعدهم، وكان أبوهما صالحا. قال العلماء ده كان الجد السابع، شوف أصل الصلاح، فاعمل خير يعود لأبنائك يا عبد الله. بعد ما انتهت الرحلة وقف موسى مع الخضر على شاطئ البحر، جاء طائر فأخذ قطرة ماء من البحر بمنقاره يشرب. فقال الخضر لموسى يا موسى أتدري ماذا يريد الطائر أن يقول لي ولك؟ يا دي اللي احنا عايزين نوصل لها بعد الحكم دي كلها والرضا بقدر الله وقدره. قال موسى الله أعلم. الله أعلم. قال الطائر يقول لي ولك إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. فعلم الله شامل محيط، وعلم المخلوق محدود. وينتهي بهذا القدر، نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل مع أركان القضاء والقدر.
Also, wie Geschwister, wir haben erwähnt, diese drei gewaltigen Ereignisse und dann kam die Trennung. Ab Vers 78, er sagte, das ist die Trennung zwischen mir und dir, ich werde dir jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Dieses ebenfalls, wie Geschwister, wie wir erwähnt haben, diese Verse sollten wir immer auf unser Leben versuchen anzuwenden. Es geschieht oft in der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, dass dir irgendwas widerfährt oder dir irgendwas passiert, wo, bei der du denkst, wieso passiert mir das oder ähnliches oder wieso so oder wieso kommt es so oder wieso ist es nicht so gekommen oder ähnliches. Man sollte immer wissen, dass es eine gewisse Weisheit gibt von Allah subhanahu wa ta'ala, die hinter dieser Sache steckt. So gib dich geduldig, irgendwann wirst du schon die Weisheit dahinter verstehen. Nur sei geduldig. Dann die Trennung zwischen mir und dir, ich werde jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Was das Schiff angeht, so gehörte es Armen, die auf dem Meer arbeiteten. Ich wollte es schadhaft machen, denn ein König war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt wegnahm. Hier entnehmen wir eine Regel, liebe Geschwister. Wir wehren den großen Schaden mit einem kleinen Schaden ab. Das ist eine Regel, die man sich allgemein für sein Leben festhalten kann. Man versucht immer, den großen Schaden mit einem kleinen Schaden abzuwehren. Wir haben einen großen Schaden. Ja, der große Schaden ist, dass der König dieses Schiff einnehmen würde. Das heißt, diese armen, bedürftigen Personen hätten dann kein Schiff mehr. Oder ich mache einen kleinen Schaden, indem ich ein Loch reinbohre, dann sehen sie das, denken, das wird gut für uns und nehmen das Schiff mit ein. Genauso wie Geschwister, man sieht oft, was die Medizin angeht, dass jemand beispielsweise ein Bein amputiert bekommt, dafür, dass der Rest des Körpers weiterhin gut arbeitet. Oder du bekommst einen Arm amputiert, damit du weiterhin am Leben bleibst, weil sonst wäre die Gefahr zu hoch, dass du sterben wirst an dieser Verletzung. Ja, offenkundig sieht das schlimm aus. Man entnimmt dir ein Bein, man entnimmt dir einen Arm, aber im Umkehrschluss ist es gut für dich, damit der Rest des Körpers gut bleibt. Ja, also haben wir hier, wir wehren einen großen Schaden mit einem kleinen Schaden ab. Wäre das Schiff ganz geblieben, hätte dieser König und seine Leute und seine Gefolgschaft hätten es genommen. Jetzt, wo ein Loch drin ist, werden sich das Schiff ansehen und denken, das ist nichts für uns, das ist kaputt oder ähnliches, das nehmen wir nicht, lass es diesen Leuten. Also eine gewisse Weisheit dahinter. Zweitens, was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige Menschen. Da fürchteten wir, dass er sie durch seine Auflehnung und durch seinen Unglauben betrügen würde. So wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, besser als er in Lauterkeit und näher kommend an Güte. Hier sehen wir ebenfalls offenkundig, sieht es ja nicht schlimm aus, aber er hat ihn getötet, aus welchem Grund? Weil er Angst hatte, dass er eine Auflehnung für seine Eltern wird und der Unglaube verbreitet wird. So haben wir es gemacht, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen einen besseren gibt. Drittens, was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt und unter ihr befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Ihr Vater war rechtschaffen und er wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen. Aus Barmherzigkeit von deinem Herrn, ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen, das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. Bemerkenswert ist, dass dieser Khadir, nachdem er das erklärt, nach den Taten, die offenkundig schlecht erscheinen, diese zu sich selbst schreibt. Indem er sagt, so wollten wir, dass ihr Herr ihnen einen zum Tausch einen gebe. Nachdem er diesen Jungen getötet hat, hat er gesagt, so wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, besser als er an Lauterkeit und näher kommend an Güte. Wo es um die vollkommene Güte geht, das Offenkundige, wo es um das Güte geht, schreibt er jetzt Allah subhanahu wa ta'ala zu und da sagte er, und da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Also sieht man alle drei Taten, die Musa a.s. gesehen hat, die offenkundig alle, ohne Ausnahme negativ erschienen, eine Weisheit, eine gewaltige Weisheit dahinter hatte, die das Ganze gut erscheinen lässt. Und was sagt er dann am Ende? Ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Dieses Wissen kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. Es wird überliefert, liebe Geschwister, dass sie sich dann ans Meer gesessen haben. Und dann kam ein Vogel vorbei, der mit seinem Schnabel Wasser schnappte, um zu trinken. Und dann fragte Khadir Musa a.s. Weißt du, was dein Herr mir und dir, weißt du, was unser Herr mir und dir damit sagen möchte? Und dann sagte Musa a.s. Allahu a'lam. Und er sagte ihm, er möchte uns damit sagen, dass das Wissen, was wir haben, so viel ist wie der Tropfen, den dieser Vogel entnommen hat, verglichen mit dem Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Also, liebe Geschwister, unser Thema, die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Die erste Säule dieser Säule, das umfassende Wissen Allah, umfassendste Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Ich denke, liebe Geschwister, vom Ehrenwerte Sheikh Sayyid Al-Nadi war dies ein Unterricht, der mehr als nur deutlich war, was das umfassende Wissen Allah subhanahu wa ta'ala angeht, mit gewaltigen Vorzügen. Wallahi, gewaltige Vorzüge. Der Neige soll derjenige sein, der nicht anwesend ist. Gewaltige Vorzüge, wie der Schüler mit seinem eigenen Lehrer umzugehen hat. Wir sagen diese Worte bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung und bis zum nächsten Mal, inshallah.